Pfingsten, so hatten wir das jetzt am letzten Donnerstag auch nochmal in der Bibelstunde ganz kurz als Thema. Pfingsten ist ja auch nochmal die Geburtsstunde der Gemeinde. Also an Pfingsten ist ja der Heilige Geist über diese Welt gekommen und an Pfingsten wurde die Gemeinde gegründet. Also an Pfingsten kam etwas in diese Welt hinein, was nochmal eine besondere Bedeutung hat, eine besondere Qualität hat. Wir haben ja gerade von Lasko gehört, was er hier an der Gemeinde zu schätzen weiß, also dass man hier so sein kann, wie man ist und dass wir das auch miteinander in Liebe ertragen oder zumindest es dann versuchen. Der Apostel Paulus hat ja viel sich mit Gemeindegründung auch beschäftigt und er hat ja unterschiedliche Gemeinden gegründet und in der Bibel lesen wir dann an verschiedenen Stellen auch, wie Paulus dann, nachdem er vor Ort war, um die Gemeinde zu gründen, wie Paulus dann den Gemeinden noch mal etwas auch geschrieben hat, um sie auf dem Weg dann als Gemeinde zu leben, dann zu begleiten. Eine Gemeinde, die er, ich sag mal, besonders betreut hat als Gemeindegründer, war die Gemeinde in Korinth. Und wir wissen ja, wenn wir uns die beiden Korintherbriefe angucken, dass es schon nicht so einfach war in Korinth. Drei Briefe hat Paulus den Korinthern geschrieben, gehen wir davon aus. Wir kennen nur zwei, den eigentlichen zweiten, den Tränenbrief, der ist irgendwie verloren gegangen, aber wenn man die Briefe so liest, merkt man, da muss noch mal etwas gewesen sein. Und Paulus hat sich mit den Korinthern ja unterhalten, gestritten, auseinandergesetzt und es ging zum Beispiel um das Thema der Geistesgaben. Also wie lebt man die Geistesgaben, was ist eigentlich das Wesentliche bei den Geistesgaben? Es ging um das Thema heiraten oder nicht heiraten, es ging um das Thema Mann und Frau, es ging um das Thema Beschneidung oder Nichtbeschneidung, also inwieweit muss man die Gesetze einhalten. Die unterschiedlichsten Themen hat er bewegt und sich damit beschäftigt und damit auch die Korinther dann mit hineingenommen. Und es ist ja schon spannend, eben diese beiden Briefe zu lesen, auch die Herausforderungen, die Apostel Paulus hatte, denn es gab auch, das war auch so eine Spannung in der Gemeinde dort in Korinth, es gab dann Leute, die gesagt haben, naja, wir sind jetzt eher die für den einen Evangelistenprediger sind, also Apollon, oder wir sind eher für Paulus und wir sind nochmal für jemand anders. Und es gab eben jede Menge Streitereien auch in der Gemeinde, ja, das gehört auch zum Gemeindeleben dazu. Lasko, das wirst du dann früher oder später auch noch ein bisschen mitbekommen. Aber der Apostel Paulus ist an der Gemeinde dran geblieben und hat versucht, sie eben auch durch diese Briefe und durch seine Besuche dann zu gestalten und zu formen, ihnen das Evangelium dann nahe zu bringen. Und ganz am Ende des zweiten Korintherbriefes schreibt er nochmal ein paar Verse und um die soll es heute gehen. Zuletzt, liebe Brüder, also und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Lasst euch zurechtbringen, habt einerlei Sinn. Das ist die Aufforderung, die Paulus hier am Ende nochmal ausspricht, wo er die Korinther nochmal einlädt, sich darauf einzulassen. Lasst euch zurechtweisen, habt einerlei Sinn. Also Leben in der Gemeinde und Leben im Glauben heißt nicht, also es gibt jetzt eben diesen einen Punkt und wenn ich den so überschritten habe, dann ist alles gut. Also das stimmt, dann ist alles gut, aber dann ist noch lange nicht alles gut. Also Paulus wusste, dass es auf der einen Seite im Glauben um diese Bewegung und um dieses Christusbekenntnis geht. Und die Bibel spricht dann von dieser neuen Geburt, dass man eben ein neuer Mensch wird. Aber, und das ist die Herausforderung, also in dem Sinne ist auch alles gut, aber das ist die Herausforderung eben, dass dann wir nicht auf einmal in so eine auf Erden verortete himmlische Reparaturwerkstatt kommen und dann werden wir da einmal richtig auf links gedreht und dann passt alles. Nein, Glaube, und das war es von Anfang an dieser Punkt gewesen, Glaube ist immer diese Bewegung gewesen. Auf der einen Seite eben dieser neue Mensch, der da ist, auch durch das Glaubensbekenntnis, durch das Glaubenszeugnis, aber auf der anderen Seite eben das Wachsen in diesem Glauben. Und wenn der Apostel Paulus davon spricht, lasst euch zurechtbringen, seid einerlei Sinn, dann heißt das ja auch nicht, habt jetzt alle eine Meinung, zum Beispiel in Bezug auf Musikgeschmack. Das wird unterschiedlich bleiben und höchstwahrscheinlich wird es im Himmel auch unterschiedliche Bereiche geben mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen, dass jeder sich da auch zu Hause fühlen kann. Darum geht es nicht, dass wir alle irgendwie gleich denken und gleich ticken, aber dass wir einen oder einerlei Sinn haben. Und damit bezieht sich Paulus eben nochmal auf Christus selbst, der die Mitte der Gemeinde darstellt. Und das ist eben das, was Gemeinde auch ausmacht. Und lasst euch zurechtbringen, meint eben immer wieder, oder anders gesagt, lasst euch zurechtbringen, beinhaltet dann auch die Erkenntnis, dass wir alle hier noch auf dem Weg sind. Dass wir alle hier noch nicht vollkommen sind. Dass wir alle hier noch etwas haben, wo wir lernen müssen. Und Paulus sagt, wenn diese Bewegung nicht in euch bleibt, dieser eine Sinn auf Christus hin und dieses immer wieder neu ausrichten, dann ist Gemeinde nicht das, was Gemeinde eigentlich sein soll, was Gemeinde eigentlich sein kann. Von daher kommt man, wenn man in Gemeinde ist, in eine lebendige Bewegung und nicht an einem Ort, wo man sagt, boah, jetzt habe ich es geschafft und so möge es bleiben für Zeit und in Ewigkeit. Das ist nicht Gemeinde. Das ist ein berechtigter Wunsch. Diesen Wunsch kann man haben. Aber man wird sehr schnell merken, dieser Wunsch wird aber in Gemeinde nicht erfüllt. Sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir miteinander in diese Bewegung kommen, die Paulus nennt, lasst euch zurechtbringen, zu dem immer wieder neu hinbringen, der euch zurechtbringt. Und dann spricht er eben hier von dem heiligen Kuss. 2019 habe ich schon mal über diese Stelle ja auch gepredigt, also wer das nochmal hören will, kann sich das anhören. Da habe ich das mit dem Küssen nochmal ein bisschen ausführlicher dann auch gemacht, eben was Küssen ist und was Küssen meint und was Küssen bedeutet. Aber heute geht es mir um einen anderen Punkt. Wir haben gerade zwei Bibelstellen gehört, in denen es eigentlich auch um das Küssen geht. Denn in der ersten Bibelstelle, in der Schöpfungsgeschichte, wird beschrieben, wie Leben in den Menschen hineinkommt. Und das geschieht im Endeffekt durch einen Kuss, so ist es hier beschrieben. Also der Mensch ist eigentlich schon körperlich, also physisch ganz da, aber das Leben in ihm ist noch nicht da. Und das weiß jeder und erlebt jeder dann auch, wenn man Menschen begleitet, die sterben. Auf einmal ist etwas weg, aber der Leib, der Körper ist ja noch da. Und das, was das Leben ausmacht, ist nicht eben diese Äußerlichkeiten, sondern das, was das Leben ist und was das Leben ausmacht, ist etwas, was uns von außen gegeben wird. Und die Bibel beschreibt das eben so, dass Gott eben den Lebensodem einhaucht. Man könnte auch eben sagen, einküsst. Und das ist so ein spiritueller Gedanke in Bezug auf den Kuss. Dass wir dort, wo wir leben, eben am Ende in jedem Augenblick, und es ist gut, das mal wirklich so zu verinnerlichen, in jedem Augenblick eigentlich wieder von Gott neu geküsst werden. Weil es ist ja nicht eine Maschine, die angeworfen wird und also so wie bei einer Herztransplantation, dann irgendwie macht man dann tak, tak, tak und dann springt das an und dann läuft's. Oder bei so einem Motor, den macht man an und dann läuft er. Nein, das Bild, was sich hier hinter verbirgt, und das ist eine wichtige geistliche, spirituelle Erkenntnis, dass jeder Atemzug, jeder Herzschlag eigentlich nochmal so die Zusage Gottes, ein Kuss Gottes ist und sagt, so, diesen Moment auch noch. Und diesen Moment auch noch. Setzt euch mal hin, eine Viertelstunde und folgt dem mal. Dass immer dort, wo ihr atmet, sagt, ja, jetzt hat er mich wieder geküsst. Und jetzt hat er mich schon wieder geküsst. Und jetzt schon wieder. Also es gibt diese spirituelle Weise oder die spirituelle Seite des Küssens. Aber, und das haben wir auch gehört in der Lesung aus dem Hohen Lied, es gibt natürlich auch diese erotische Weise oder die erotische Form des Kusses. Wobei man ja beim Hohen Lied ein bisschen aufpassen muss. Also lange Zeit wurde das im Christentum ja dann nur auf Christus und seine Gemeinde bezogen, weil man, ich sag mal, die erotische Sprache nicht ausgehalten hat. Es ist auch richtig, dass man das mit hineinnimmt, aber es ist zuallererst ein Liebeslied. Es ist zuallererst ein Lied, in dem es, ja, man könnte schon sagen, es geht rund. Also ihr müsst das dann mal weiterlesen, auch interessant, dann einfach mal die Beschreibung dann wahrzunehmen, wie hier Mann und Frau umeinander tänzeln und übereinander reden und ihre Sehnsucht ausdrücken. Also wer flirten lernen will, gerade in den jüngeren Menschen eben, guckt euch ruhig das Hohe Lied, das Buch Hohe Lied an, da kann man einiges lernen. Also das ist eben so diese andere Weise, eben, wo es eher um diese Erotik geht. Aber beides gehört eben zum Küssen dazu. Und jetzt ist die Frage, was meint Paulus, wenn er sagt, grüßt euch mit dem heiligen Kuss? Ist jemand für die erotische Variante? Also jetzt sollte man in dem Augenblick, wo man Ja sagt, nochmal diesen geschichtsträchtigen, also für die Kunstgeschichte auch bedeutenden Argument, wann war es, im Oktober 73 oder so, ne? Als Brezhnev und Honecker sich so geküsst haben. Ach, das war eklig. Okay. Also aufpassen mit dem brüderlichen Kuss. Aber es ist so, das, was dieser Begriff, dieser griechische Begriff meint, ist eigentlich das, was wir was man auch mit Liebkosen übersetzen kann. Also Kuss ist ja irgendwie, man kann es ja dann so auf die französische Variante immer so irgendwie machen, das ist ja eine Variante. Man kann es jetzt so als den Bruderkuss machen und so richtig dann Schmackes, so kann man das auch machen. Aber dieser Begriff, der hier benutzt wird, ist eigentlich ein Begriff, der so meint Liebkosen. Kennt ihr dieses Wort noch? Also die Älteren ja bestimmt, aber Liebkosen. Was meint das eigentlich, Liebkosen? Umarmen. Umschmeicheln. Also das Wort Kosen, also Liebkosen, das Wort Kosen leitet sich ab so aus dem Mittelhochdeutschen vom Sprechen, Reden. Also Liebkosen heißt eigentlich lieb übereinander, über den anderen reden, ihn umschmeicheln. Und jeder, der da ein bisschen Ahnung von hat, weiß, wenn es gut läuft, fängt das mit Worten an, aber es hört nicht mit Worten auf. Das ist etwas, was zu diesem Liebkosen ja auch dazugehört. Also wo beides dann auch zusammenkommt, auf der einen Seite eben lieb über den anderen zu reden, aber auf der anderen Seite auch, das muss doch irgendwie Hand und Fuß und vielleicht am Ende kleine Händchen und kleine Füßchen bekommen, damit sich das wirklich erfüllt, was sich hinter diesem Wort verbirgt. Also Paulus meint, Paulus schreibt eben, dass die Korinther sich eben brüderlich dort küssen sollen. Also wir wissen auch nicht hundertprozentig, was das da meint, wie das ausgesehen hat. Aber Küssen, okay, gibt es in einigen Kulturen oder eben so bei den Kommunisten dann eine bestimmte Form, wo das gelebt wird. Aber Küssen ist eigentlich ein bestimmter Ausdruck auch, der ein Lebensbereich irgendwie eingrenzt und vielleicht dann auch ein bisschen ausgrenzt. Wisst ihr, welcher Lebensbereich das ist? Das ist der Bereich der Familie. Also, so wie ich meine Frau küsse, küsse ich niemanden von euch. Wie ich meine Kinder küsse, küsse ich niemanden von euch. Also, es gibt nochmal eine bestimmte, jetzt kann man sagen, Form? Nee, eher so Intensität des Küssens, wo man genau sagt, okay, das gehört in einen kleineren, in einen inneren Zirkel. Und die anderen Formen sind dann eher Formen, die zu einem weiteren Bezugsrahmen gehören. Küssen ist eben eigentlich so auch das Zeichen, was also in der damaligen Zeit eben auch nochmal so einen familiären Bereich abgesteckt hat. Also wo nochmal deutlich wurde, also jeder, der hier bei uns zum ersten Mal irgendwie ist, der sieht ja, wie wir miteinander umgehen. Und ich bin ja ein Mensch, der gerne umarmt und herzt. Und wenn der sich das so angucken würde und würde dann sehen, wie ich die Ines umarme, herze und küsse, was denkt er dann? Also wenn er die richtigen Zusammenhänge dann hinbekommt, dann sagt er, das müsste wohl die Frau sein. Wenn er die Zusammenhänge nicht hinbekommt, dann sagt er, was ist denn hier los? Also man merkt durch diese Äußerlichkeiten, dass ein bestimmter Lebensraum abgegrenzt wird durch so diesen Kuss, von dem Paulus hier redet. Und es ist gar nicht so sehr die Frage, ist das jetzt eher erotisch gemeint oder eher eben so spirituell? Darum geht es gar nicht. Die Frage ist, was für ein Raum wird zum Beispiel mit so einem Kuss abgegrenzt? Was ist das eigentlich, was Gemeinde meint und ausmacht? Was ist das eigentlich für ein Lebensraum? Und da sagt der Apostel Paulus, wisst ihr, dieser Raum, Gemeinde, das ist eigentlich das, was wir Familie nennen. Gemeinde ist eigentlich das, was wir Familie nennen. Herr Lasko hat das ja vorhin auch so ein bisschen auf seine Weise dann beschrieben. Also wir sind hier nicht die zusammenkommen, um einen bestimmten Ritus zu feiern, das sind wir auch. Wir sind nicht die zusammenkommen, die bestimmte Vorlieben haben, das sind wir auch, gehört auch dazu. Aber das, was Gemeinde zuallererst ausmacht und Gemeinde zuallererst beschreibt, ist, dass wir eine Familie sind. Dass wir Familie sind. Das war das, was mich damals an Gemeinde fasziniert und zur Gemeinde hingezogen hat. Diese Erfahrung, das hat irgendwie was Familiäres. Und ist eben nicht einfach nur so ein Veranstaltungsort, wo man hingeht, um irgendwie fromme Abhandlungen zu konsumieren. Nein, wir sind Familie. Wir sind Familie, sagt Paulus. Ihr in Korinth, ihr seid Familie. Und jetzt überlegt mal, wie ihr miteinander in der Familie umgeht. Ist das entsprechend zu dem, wie ihr in der Gemeinde miteinander umgeht? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Apostel Paulus bei dem Schreiben und Nachdenken darüber geweint hat, als er gesehen hat, wie die Korinther miteinander umgegangen sind. Ist das Familie? Geht man so in der Familie miteinander um? Nein, Familie ist doch eigentlich dieser Ort, wo wir, ich bleibe jetzt in diesem Bild, uns küssen, wie wir uns nirgendwo woanders küssen. Okay, das jetzt umzusetzen, das wird schwierig. Aber Familie ist auch der Ort, an dem wir zueinander stehen. Und jeder, der das nicht so erlebt, erlebt das auch als einen großen Schmerz. Ist der Ort, wo wir zueinander stehen und Ja zueinander sagen, wie doch in der Familie auch. Und in Korinth, die haben sich gekloppt über dieses und jenes und sich auseinandergesetzt und dabei auch auseinandergesetzt. Und dann gibt es bei Familienfeiern irgendwie zwei Tische, wo dann auf der einen Seite, ich sag mal, die Familie, meinetwegen des Mannes, und auf der anderen Seite die Familie der Frau sitzt. Ist das das, was wir uns unter Familie wünschen und vorstellen? Ja, wir erleben an vielen Stellen, dass es das gibt. Und keiner von uns erlebt das als etwas, wo er sagt, super Geschichte. Sondern eigentlich würden wir alle sagen, wäre doch schön, wenn es anders wäre. Wäre doch schön, wenn wir diese Gräben, die es jetzt seit Generationen schon gibt, wenn wir die jetzt einfach mal zuschütten könnten und es anders wäre. Und das ist das, was der Apostel Paulus meint und sagt, dass er zuallererst deutlich macht, wisst ihr, Gemeinde ist nicht der Ort, wo Veranstaltungen stattfinden, die man irgendwie auf religiöse Weise konsumieren kann und am Ende sagen kann, ah, heute war es gar nicht so schlecht, ne? Naja, machen wir mal so. Und am nächsten Sonntag dann, aber heute, ich weiß ja gar nicht, was die gehabt haben, also heute ja allerhöchstens so. Wie reden wir eigentlich am Sonntagnachmittag über Gemeinde, über Gottesdienst, über die Geschwister? Und sehr oft genau so. Hast du gesehen? Habt ihr das mal mit euren Kindern gemacht? Habt ihr das mal mit eurem Ehepartner gemacht? Habt ihr das mal mit euren Schwestern und Brüdern in der Familie so gemacht, so miteinander umzugehen, darüber zu reden und sagen, naja, du, heute, also, du hast dich bemüht. Also, so. Aber wer in Gemeinde hineinkommt, kommt nicht an einen Ort, an dem er Glauben konsumieren kann, sondern er kommt in eine Familie hinein. Sonst ist er nicht in Gemeinde drin. Wer sonntags morgens da vorne durch die Tür kommt und sich sagt, na, wollen wir mal gucken, was heute geboten wird. Wie im Theater zum Beispiel, ne? Macht man ja so. Wo man dann am Ende sagt, ja, komm, ging. Oder dann Buht oder weil ja gerade der richtige, was auch immer da war. Wenn wir so durch die Tür der Gemeinde gehen, dann gehen wir nicht in die Gemeinde rein. Dann gehen wir hier an einen Ort, den wir Kirche nennen, hinein. Aber Gemeinde ist kein Ort mit vier Wänden und ein Dach oben drüber, sondern Gemeinde, das sind wir. Und darum, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, hat auch, kann man auch nachvollziehen, aber deswegen aber haben wir uns doch früher dann so angesprochen, ne? Sag mal, Schwester Inge, wie siehst du das denn? Um gleich deutlich zu machen, das ist die Schwester Inge. Und wenn sie dann sagt, naja, das war heute war irgendwie komisch und so, dann sagt das die Schwester Inge. Aber zu dem Bruder Thorsten. Wenn wir diese Ebene verlieren, haben wir das verloren, was Gemeinde meint. Und wir sind alle, nicht nur die Korinther, sondern durch die Jahrhunderte hindurch, in der es Gemeinde gibt, sind wir immer in der Gefahr, genau das zu verlieren. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, habt einen Sinn und lasst euch wieder zurechtbringen, auf den guten Weg bringen. Und das fängt damit an, dass wir gut übereinander reden. Das heißt nicht, dass man nicht kritisieren dürfte. Überhaupt nicht. Das machen wir in der Familie ja auch, machen wir mit unseren Kindern ja auch. Und die Kinder kritisieren ja vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, sagt das der Bruder Thorsten, der Schwester Inge? Dann geht's. Aber wenn wir diese Ebene verlieren, dann sind wir nicht das, was Gemeinde nach dem Neuen Testament sein soll. Dann sind wir nicht das, was an Pfingsten gegründet wurde durch diesen Heiligen Geist. Dann sind wir nicht das, was in dieser Welt einen Unterschied machen kann. Und wie gesagt, ich bin in Gemeinde gekommen, weil ich dort Familie erlebt habe. Weil dort Menschen waren, die für mich waren, die Ja gesagt haben. Da waren Menschen, die mich als ihren Bruder gesehen haben, obwohl ich nun ganz und gar nicht mit meinem Hintergrund und mit meinen großen Ohrringen, mit meiner Lederjacke und mit meiner wilden Frisur, die hatte ich damals noch, in diese Familie eigentlich reingepasst habe. Aber sie haben gesagt, schön, dass du da bist, Bruder Thorsten. Und wenn wir das nicht mehr hinbekommen, dass wir so miteinander uns auch gegenseitig zurechtbringen lassen, dann hören wir auf, Gemeinde zu sein. Vielleicht machen wir dann großartige Gottesdienste, wo die allermeisten so machen. Aber dann sind wir nicht Gemeinde. Und dazu sind wir eingeladen, immer wieder neu, auch an Pfingsten, um uns auf diesen Weg einzulassen und zurechtbringen zu lassen. Amen.